die Presse.
Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie da sind. Der ORF, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gehört uns allen. Wir müssen auch für ihn bezahlen, seit es die Haushaltsabgabe gibt. Kontrolliert wird er von einem Gremium namens Stiftungsrat. Und dieses Gremium hat jetzt mit Heinz Lederer einen neuen Chef. Der hat seinen neuen Job in einer besonders heiklen Phase angetreten, denn der ORF kämpft, wie viele andere Medien, mit Sparzwängen, sinkenden Werbeerlösen und großem Konkurrenzdruck durch internationale digitale Plattformen. Außerdem muss in 11 Monaten ein neuer Generaldirektor oder eine Generaldirektorin vom 35-köpfigen Stiftungsrat bestellt werden. Bisher hat noch niemand seine Kandidatur öffentlich gemacht, auch nicht der aktuelle Generaldirektor Roland Weißmann. Der Stiftungsrat selbst steht übrigens wie der etwas kleinere Publikumsrat, auch ein Aufsichtsgremium, immer wieder unter Kritik, weil ihre Mitglieder nach wie vor großteils parteipolitisch besetzt und zumindest bei SPÖ und ÖVP auch anhand parteipolitischer Freundeskreise geführt werden. Heinz Lederer war zum Beispiel jahrelang Leiter des SPÖ-Freundeskreises. Jetzt ist er, wie gesagt, Chef des Gremiums, sieht durchaus noch Reformbedarf, weist aber den Vorwurf von zu großer parteipolitischer Nähe brüsk zurück.
Erst einmal finde ich, es ist eine Quantité negligeable. Es ist einfach lächerlich. Ich bin 25 Jahre, wir haben es zuerst gestriffen, 25 Jahre in der Privatwirtschaft. Der Gregor Schütze ist auch eine sehr lange Zeit schon in der Privatwirtschaft. Es sind irrsinnig viele Expertinnen und Experten.
Am kommenden Donnerstag jedenfalls tagt der Stiftungsrat erstmals in neuer Besetzung. Deswegen haben wir Heinz Lederer zum Gespräch über seine Pläne, das Sparprogramm im ORF, Robert Kratky und die Zukunft des ORF gebeten. Die sieht Lederer übrigens beneidenswert positiv.
Er wird im Streaming-Bereich auf jeden Fall die Netflixe und sonstige weit abhängen. Das ist meine Zukunftsvision.
Na dann, wir sind gespannt, ob das in 5 Jahren wirklich gelingen wird. In der Branche hat sich jedenfalls herumgesprochen, dass der Berater und Lobbyist Lederer, der seit einigen Jahren auch eine eigene Kommunikationsagentur hat, den Vorsitz des Stiftungsrates schon länger angestrebt hat. Daher war meine erste Frage an ihn, warum denn eigentlich das?
Anstreben tut man es ja nie, man wird berufen, aber natürlich im Innerlichen bin ich immer ein ORFler gewesen. Ich kann mich erinnern, seit meiner politischen Tätigkeit vor mittlerweile 25 Jahren war das immer eines der Herzeigeunternehmen, die mich immer fasziniert haben. Und jetzt darf ich einen Beitrag leisten in den nächsten Jahren, dass der ORF in einer der schwierigsten wirtschaftlichen Situationen, aber auch der gesamte Medienmarkt ist davon betroffen, ein gutes Auskommen für die Zukunft findet und natürlich auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weil Sie das gerade schon erwähnt haben, vielleicht erinnern Sie jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer daran, was war Ihre politische Tätigkeit vor 25 Jahren?
Also ich habe bis 2000 war ich der Kommunikationschef der SPÖ. Gute Zungen sagen auch, dass ich der Spin-Doktor war mit anderen Kollegen. Wir haben da relativ sehr moderne, sowohl PR, Public Affairs, auch sonstige Maßnahmen gehabt. Und das war bis 2000 ein sehr faszinierendes und spannendes Aufgabengebiet, was ich vertreten durfte.
Und ab 2007 sind Sie mit langen Pausen zwischendurch immer wieder im Stiftungsrat gewesen. Jetzt wieder seit 2017, jetzt erstmals Vorsitzender. Ich frage auch deswegen, weil man ja von außen das Gefühl hat, der ORF polarisiert ohnehin schon so. Das ist also eine sehr polarisierende Aufgabe, auch der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums zu sein. Aber wir treten jetzt auch zweifelsohne noch einmal in eine neue, besonders heiße Transformationsphase ein. Wie wollen denn Sie einen Fußabdruck hinterlassen in Ihrer Funktion des Stiftungsratsvorsitzenden?
Naja, ich meine, ich glaube, ich habe es auch immer wieder schon, wie ich noch oppositioneller war, haben sich ja durch die Wahl natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse im Stiftungsrat verändert und auch durch das neue Gesetz. Das heißt, es ist jetzt eine andere Form der Zusammenarbeit im Stiftungsrat gelungen. Und ich glaube, ich habe das immer in 3 Punkten zusammengefasst. Wir müssen den Umgang mit unserem Publikum dramatisch verbessern. Das bedeutet OBS, unsere Beitragstochter, die da wirklich sehr viele Fehler gemacht hat und wo wir auf einem guten Weg sind, das neu aufzusetzen. Das Zweite ist, wir müssen im Ethikkodexbereich, wir müssen ein Good Governance sein, wir müssen ein Good Guy sein, der auch wirklich sagt, wir sparen in unseren eigenen Bereichen. Sie wissen, der Ethikkodex ist ja jeden April, jeden Jahres, werden die Gehälter des ORF herausgegeben werden durch das Transparenzgesetz. Und ich finde einfach, wir müssen hier auch in den Nebenbeschäftigungen stark nachschärfen. Das heißt, ich will einen vernünftigen Anteil jener Mittel, die aus Nebenbeschäftigungen kommen, für junge Kolleginnen und Kollegen im ORF einsetzen, damit sie sich die Weiterbildungskosten etc. zahlen können. Und der dritte Punkt ist, das war mir immer ein Anliegen, ist der gemeinsame Medienstandort. Wir sind nicht mehr auf einer Insel, gerade auch wenn wir da im Studio sitzen und wie wir zuerst geredet haben, die modernsten Technologien auch Ihnen zur Verfügung stehen. Trotzdem müssen wir einfach schauen, dass es Gegebenheiten der Transformation gibt, die einfach es erlauben, dass wir gemeinsam kooperieren können am Medienmarkt. Wir sind zu klein mit unserem Medienmarkt, als dass wir uns dauernd konkurrenzieren. Wir müssen ein Fair Play aufziehen, wo wir gemeinsam unsere Stärken und Schwächen abgleichen und gemeinsam den Medienstandort resilient machen, nachhaltig schützen vor den Tech-Konzernen.
Gut, da sind Sie jetzt auch nicht der Erste, der das schon vorgeschlagen hat. Kooperation, Stichworte wie gemeinsam auftreten gegen die digitalen Großplattformen, das gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Tatsache ist aber, dass wir jetzt gerade im Jahr 2025 sehen, wir sitzen wirklich in einem Boot, die Werbeeinnahmen gehen zurück. Wir sehen, dass sie eben immer mehr zu internationalen Digitalkonzernen wandern. Zum Beispiel allein, wenn man sich ganz kurz die Zahlen des Jahres 2024 ansieht, da lag das Werbevolumen für Google, Meta und Co. bei gut 2,6 Milliarden Euro und bei den österreichischen Medien bei 2,05 Milliarden Euro. Das heißt, die Frage ist ja, wir reden schon so lange davon, aber es passiert trotzdem nichts. Nichts stimmt nicht ganz. Es gibt eine Digitalsteuer seit 5 Jahren, die auch einiges in die Kassen spült Österreichs, weil nämlich die Digitalunternehmen 5% ihres Online-Werbeumsatzes abgeben müssen. Da kommen immerhin fast 125 Millionen Euro pro Jahr herein. Aber ist das genug? Sind die 5% genug und ist eine Digitalsteuer das Einzige? Und was ist das, woran Sie da denken? Also wie kann man da jetzt endlich einmal weiterkommen?
Also erst einmal, die Digitalsteuer ist mit 5% und das ist der Treppenwitz der Geschichte. Wir brauchen es gar nicht erhöhen, weil so viel Abfluss ist, dass sich die 5% auch schon rechnen. Also Sie haben es richtig gesagt, wir sind bei 2,4, wir werden bald auf 2,7 sein. Bei 5% haben wir einfach eine wunderbare Vermehrung. Ja? Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, vielleicht lassen Sie mich kurz auf die Großwetterlage eingehen. Ja? Das eine ist, wir sehen, dass es zu tektonischen Verschiebungen kommt, unfassbaren Ausmaßes am internationalen Medienmarkt. Wir haben verfolgt, wie Discover und Warner Bros. Sich trennen. Gerhard Zeiler ist ja einer, der oft auch zu Gast ist in Österreich, der jetzt nur mehr den Discover Plus-Bereich macht und die anderen Bereiche sind weggegangen. Der zweite Bereich ist der dramatisch sich veränderte deutsche Sprachraum. Wenn wir sich anschauen, Sat.1 ProSieben-Gruppe, ja, jetzt von Berlusconi übernommen. Weiters, wenn wir sich anschauen, Sky und RTL, Bertelsmann-Gruppe, RTL übernimmt Sky. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Konkurrenz noch viel, viel härter wird. Aber eines verbindet uns alle. Das Entscheidende ist, die Transformation so zu gestalten, dass wir mit unseren Qualitäten, mit unserem Sprachraum als Österreich auch wirklich gut abgesichert sind. Deshalb ist der erste Punkt, eine Kooperation mit den anderen Medien am Standort zu machen. Das kann im Kleinsten sein. Sie wissen, es gibt eine gute Entwicklung im Bereich Recherche, Redaktionstools. Das ist der Editor, den hat der ORF entwickelt. Den muss man einfach allen anderen zur Verfügung stellen. Wir haben das gleiche Problem. Sie wissen, es geht einfach darum, die Urheberrechtssachen zu fragen. Das sind rechtliche Fragen. Da ist unendlich viel Geld dahinter. Ja? RTL hat ja zum Beispiel eine der größten Archive, der ORF hat eine der größten Archive. Das kann man nicht ohne irgendeinen Revenue, ohne irgendeine Rückzahlung den Trainingseinheiten der amerikanischen Tech-Giganten geben. Wir müssen hier neue Einkommensquellen schaffen. Mit diesen neuen Einkommensquellen aus dem internationalen Geschäft müssen wir wieder den österreichischen Standort nachhaltig absichern. Das ist meine, auf kurz zusammengefasst, kleinste Ebene Editor, große Ebene. Wir dürfen nicht tatenlos zuschauen, wie die großen Tech-Konzerne zu Trainingsmöglichkeiten, Trainingssachen unsere Archive ausplündern. Deshalb bin ich ja auch bei Join einer gewesen, der es zuerst gewarnt hat. Mhm. Klarerweise, es geht nicht darum, dass ich die Kooperation in Frage stelle. Die läuft gut. Aber es geht darum, welche Revenues habe ich? Was bekomme ich zurück, indem die meine Produkte verwenden dürfen und sich immer größer aufstellen? Bin da an einer vernünftigen Lösung interessiert, aber das ist es. Da ist das große Geld dahinter. Und dieses große Geld kann den kleinen österreichischen Medienstandort wirklich großen Schaden zufügen.
Bei Join, ganz kurze Zwischenfrage, ist es ja so, das gibt es jetzt, ich weiß gar nicht genau wie lang, aber noch nicht so lang, 1-2 Jahre. Und Sie sagen, die Kooperation finden Sie grundsätzlich gut. Man sieht, dass sich gerade die ProSiebenSat.1 Puls4-Gruppe, neuen Eigentümer haben Sie erwähnt, entschieden hat, noch stärker auf Join zu setzen und sogar ihre eigene Webseite Puls4 und 20 einzustellen. Ist das dann eine gute Konsequenz? Da gehen auch wieder Arbeitsplätze drauf. Also es waren, glaube ich, 9 Mitarbeiter, die allein deswegen jetzt gehen mussten. Wenn man mit Inhalten des ORF eine Plattform finanziert und am Ende dann aber etwas einstellen muss, wo auch journalistische Arbeitsplätze.
Also wir haben es nicht eingestellt, das hat vermutlich die ProSieben-Gruppe selber.
Nein, aber nicht Sie, nein, das ist mir schon klar. Aber als Folge natürlich, weil Sie einfach einen Schwerpunkt setzen wollen zur Plattform, ja. Und weil Sie sparen müssen.
Das ist genau der Zug der Zeit. Man nennt das dann charmant formuliert, wie es der Bertelsmann-Chef, der Herr Rabe, formuliert hat, Nettoeffizienz. Nicht? Das klingt super. Dahinter stecken einfach wunderbar gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten, die einfach den Weg in den Online-Bereich, in die Online-Transformation mitgestaltet haben. Ich war immer bei Puls24 jemand, der gesagt hat, die haben wirklich eine gute Arbeit geleistet. Aber man sieht, das wird alles zusammengezogen. Die Nettoeffizienz wird sich massiv steigern. Einerseits durch den KI- und AI-Anteil. Natürlich wird das. Recherche wird leichter, schneller und so weiter. Aber auf der anderen Seite natürlich auch durch den enormen Kostendruck, wo halt die großen Konzerne, die ich vorher aufgezählt habe, und wir sind nur ein kleiner Teil des europäischen Marktes, die einfach versuchen werden, sich gegen praktisch die Monetarisierung voranzutreiben. Sie werden sehen, es wird Frankreich folgen mit TF1 und M6. Ja, also es ist ein riesiger Umbruch hier und wir müssen dagegenhalten und deshalb müssen wir aber, um resilient zu sein, gemeinsame Lösungsmöglichkeiten suchen.
Gut, ich habe das jetzt ehrlich gesagt vorgezogen, dieses Kooperationsthema, weil ich eigentlich wollte, weil Sie davon angefangen haben in Ihrer ersten Antwort, in Ihrer ersten längeren Antwort, eigentlich wollte ich ja vor allem einmal beim ORF bleiben, Stichwort Transformation, Sie haben es gesagt, alle transformieren sich, auch der ORF muss das tun. Wenn ich mir jetzt aber den Stiftungsrat und den Publikumsrat ansehe, der eben vor dem Sommer neu besetzt wurde. Da gab es gleich einmal ein bisschen Aufregung um Menschen, die dann doch wieder wegen Unvereinbarkeitsbestimmungen des ORF-Gesetzes wieder ihre Funktion zurücklegen mussten. Also man hat zum Beispiel, um es jetzt sehr überspitzt zu sagen, nicht das Gefühl, dass die Transformation auch in die Aufsichtsgremien des ORF Einzug gehalten hat. Derweil gibt es sogar ein Verfassungsgerichtshof Erkenntnis aus 2023, das eigentlich gesagt hat, man muss jetzt endlich einmal aufhören mit diesen politisch auch nur indirekt politisch besetzten Positionen. Wie sehen denn Sie das und wie wollen Sie das angehen?
Ich darf Sie vielleicht noch einmal kurz auf die jüngere Vergangenheit zurückführen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben 2025 eines der wegweisenden Verfassungsgerichtshofserkenntnisse gehabt. Sie beziehen sich auf 23, ich beziehe mich auf 25. Das ist das wirklich Entscheidende. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, die Gebühr, die an den ORF zu entrichten ist, ist eine Demokratieabgabe, ein Beitrag für die Demokratie. Das ist entscheidend, das sichert uns auch in Zukunft die Gebühr ab. Wo Sie recht haben, ist die Frage, ist der Transformationsprozess im Stiftungsrat, also im höchsten Aufsichtsratsgremium des ORF, hat er schon Einzug gehalten? Ich darf Sie auch in die Vergangenheit führen. Es war jahrelang zwischen ÖVP und Grünen kein Fortschritt zu machen. Es wurde nie über diese Transformation gesprochen. Der Verfassungsgerichtshof hat es ausgelöst. Es wurde nie gehandelt. Wir haben dann in dem Fall die ÖVP, NEOS und die SPÖ, haben dann relativ stark gehandelt unter Zeitdruck. Es ist noch nicht voll ausgereift. Wir werden das ja auch noch in einem Konvent in den nächsten Jahren auch genauer besprechen, wie die Zusammensetzung erfolgt. Ein wichtiger Punkt, den mag ich nicht schlecht reden. Ja, diese Regierung hat es geschafft, dass die Qualitäten, also die Ausbildungen, dass man mehr auf das schaut. Ja, und da haben Sie recht, in manchen Bereichen ist natürlich dann der politische Konnex, man muss ja eine 5-jährige Cooling-Off-Period haben, aus den Augen verloren worden. Aber trotzdem muss ich sagen, wir haben bei der SPÖ immerhin den Leonhard Dobusch, der eine sehr gute Figur macht und sich sehr gut auskennt. Wir haben, glaube ich, so viele Universitätsprofessoren und Professorinnen wie noch nie, vom Marketing über WU etc. in dem Stiftungsrat. Von der Qualität lasse ich nichts über den Stiftungsrat kommen.
Okay, aber gerade Leonhard Dobusch, den Sie erwähnt haben, selbst auf einem SPÖ-Ticket, kritisiert die Strukturen. Er hat zum Beispiel deshalb auch gegen Ihre Bestellung gestimmt oder sich enthalten, obwohl Sie einander ja durchaus politisch nahestehen, weil er eben gesagt hat, ich werde mich auf keinen Fall, er ist nicht für diese Beibehaltung der Partei, er ist nicht für die Beibehaltung der parteipolitisch strukturierten Freundeskreise, für die Sie, aber auch Ihr Stellvertreter Gregor Schütze, wiederum ÖVP-Freundeskreis, stehen. Ärgert Sie so etwas, wenn jemand dann sowas öffentlich sagt? Und auch
nein, ich werde auch von den Redakteursräten kritisiert, von vielen Kolleginnen und Kollegen. Erst einmal finde ich, es ist eine Quantité negligeable. Es ist einfach lächerlich. Ich bin 25 Jahre, wir haben es zuerst gestrichen, 25 Jahre in der Privatwirtschaft. Der Gregor Schütze ist auch eine sehr lange Zeit schon in der Privatwirtschaft. Es sind irrsinnig viele Professoren, Expertinnen und Experten aus all diesen Bereichen, die in der Privatwirtschaft sich wunderbar positioniert haben und die einfach einen wirklich guten Beitrag leisten. Und das Beste ist ja, der Herr Dobusch, der Herr Brandner, der auch gesagt hat, er gehört keinem Freundeskreis an. Die Neos, die untereinander sagen, sie können keinen Freundeskreis. Also wenn man alle drei Neos zusammenzieht, den Herrn Dobusch und noch einige andere, gibt es einen unabhängigen Freundeskreis, ob sich die treffen oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Und das ist schon ein gutes Zeichen. Also es gibt eine andere Kraft auch noch im Stiftungsrat, die halt über inhaltliche Fragen anders nachdenken und das passt.
Wen Sie auf jeden Fall bändigen werden müssen, ist Peter Westenthaler, der FPÖ-Stiftungsrat. Wie wollen Sie denn das angehen?
Ich habe es die letzten Jahre bewiesen. Ich habe mich in vielen Diskussionen, also jetzt in der Presse glaube ich nicht, aber mit ihm immer wieder auch hingesetzt und halt überzeugt, dass er in vielen Bereichen nicht recht hat. Und ich habe in vielen Bereichen recht, die besseren Maßnahmen, die besseren Positionen. Und ich finde, man kann jemanden, der eine andere Position hat, nämlich in der Kernfrage will er eine Budgetfinanzierung und wir wollen eine Gebührenfinanzierung. Warum will ich eine Gebührenfinanzierung? Weil ich glaube, dass der Gebührenzahler ein Recht hat, auch Einfluss auf den ORF zu nehmen, um programmliche Schwerpunkte anders zu sehen. Ich habe oft gesagt, ich verstehe viele, die im Publikum uns schreiben und sagen, das und das ist nicht ausgefeilt. Diese Sendung finde ich nicht wieder. Gebühr macht sicher, dass der Gebührenzahler auch Einfluss hat.
Ja. Jetzt haben Sie, das ist auch eine gute Überleitung, 3,8 Millionen Haushalte oder Menschen zahlen derzeit die neu eingeführte Haushaltsabgabe. Interessanterweise hat der ORF dank dieser Haushaltsabgabe jetzt sogar 13 Millionen Euro mehr eingenommen als ursprünglich angenommen im ersten Moment. Jetzt stehen im Dreijahresschnitt 710 Millionen Euro pro Jahr aus Gebühren zur Verfügung, insgesamt sogar 1,1 Milliarden Euro Budget. Das ist eigentlich wirklich viel Geld. Trotzdem sagt der ORF immer wieder und beklagt sich ständig, dass er sparen muss. Steht das in einem Verhältnis?
Also erstens einmal muss ich das klarstellen, das ist ein Mythos. Wir haben nicht 13 Millionen mehr eingenommen, weil das wäre ja auch gesetzlich nicht erlaubt. Wir haben genau diese Haushalte zu verrechnen, die wir aus den Daten herauslesen können. Es gibt nicht mehr. Wir waren effizienter. Das hat auch der Generaldirektor gemeint. Wir haben keine neue Quelle erschlossen. Das dürfen wir auch gar nicht. Im Gegenteil, wie Sie wissen, versuchen wir gerade in einer Wirtschaftspodcast oder in einer Zeitung wie der Presse, haben wir ja gerade auch zugestimmt, dass wir circa 18.000 Unternehmer wieder ohne nicht chargen, sondern die auch nicht verrechnen, sondern die sollen auch hier freier Markt tätig sein, ohne ORF-Gebühr. So, das heißt, wir haben auch wieder was hergegeben. Und das Zweite ist, ich darf Sie vielleicht auch, aber Sie persönlich weiß ich, was Sie das wissen, aber vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Reise mitnehmen. Jeden Tag haben wir 6 Millionen Kontakte mit unseren Zusehern. Das heißt, der ORF ist FM4, sind 9 Landesradios, sind 3 überregionale Radios, sind ORF3, ORF2. Wenn ich das alleine aufzähle, sehen Sie, wie viel wir dem österreichischen Zuhörer und der Zuhörerin und Zuseher und Zuseherin auch zurückgeben. Das Geld ist nur im Programm gebunden. Programm machen auch Mitarbeiter, deshalb haben wir auch über 3.900 Mitarbeiter. Aber trotzdem bitte ich Sie um die Fairness, dass der ORF ein riesiges Paket den Österreicherinnen und Österreichern anbietet. Da würden Sie mir vermutlich irgendwann jetzt die Frage stellen, ist das nicht zu breit aufgestellt, können die anderen am Medienmarkt auch nicht?
Nicht nur das, ich meine, ich will ja auch gar nicht zugestehen, dass der ORF nicht auch die letzten Jahre immer wieder gezwungen wurde zu sparen und das getan hat und das weiter tun muss übrigens, also wieder von 2027 bis 2029 140 Millionen Euro. Trotzdem haben sowohl Sie wie auch Gregor Schütze, stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender, betont, Schütze hat jetzt erst vor einer Woche gesagt, man müsse noch stärker in den Strukturen sparen. Sie haben gerade aber auch irgendwie erwähnt, was alles zum ORF gehört. Natürlich ist das auch alles Struktur. Und Sie selber haben gesagt, bis Jahresende wünschen Sie sich noch eine schlüssige Gehaltspyramide. Mhm. Jetzt fragt man sich erstens mal, was ist das? Was ist schlüssig? Und wo kann man noch stärker an den Strukturen sparen überhaupt?
Wir könnten jetzt einen Wimmelrätsel-Rally machen, aber wir beide wissen, dass am 29. April jeden Jahres muss der ORF per Gesetz eine Transparenzliste erstellen,
ja,
die ich immer auch kritisiert habe, dass man hier Namen verbindet mit Einkommen. Es gibt es in keinem anderen öffentlichen Bereich, dass man zuordnen kann, wie viel verdient eine Person, ein Journalist, sondern man hat immer das Gesamte genommen. Das finde ich auch
besser.
Wobei
man dazu sagen muss, das ist eben neu, hat sich die schwarz-grüne oder türkis-grüne Regierung hat das abgestimmt. Es gibt jetzt 2024 diese Liste, Transparenzliste, und es sind nur unter Anführungszeichen die Gehälter über 175.000 Euro im Jahr. Das sind also ca. 60 Menschen, die auf der Liste stehen. Und das sind, muss man wirklich sagen, wenn man es sich genau anschaut, sehr wenige Menschen, die das Programm direkt machen, sondern es ist eher Struktur,
aber ich darf
Direktoren.
Da haben Sie recht, aber ich darf Sie vielleicht noch auf die Reise mitnehmen und die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir alle schätzen den Robert Gartke total. Und wenn Sie anschauen, was sich da abgespielt hat, wie der verfolgt wurde, wie der in ein wirkliches Blackout hineingetrieben wurde, ja, dann muss man sagen, das kann nicht richtig sein, dass ein Gesetz einzelne Persönlichkeiten so freistellt oder so anbietet am Pranger, dass diese Menschen, die einen hochreputierlichen, hocheffizienten Job gemacht haben, hier so verfolgt werden.
Ja. Soll das also wieder aufgehoben werden, diese Liste?
Diese Frage wird sich jetzt nicht stellen, weil das Gesetz ist beschlossen worden. Ich glaube eher, das, was ich immer gesagt habe, ist, wir müssen versuchen, hier noch mehr Transparenz hineinzubringen und einfach zu sagen, der Herr Kratke war jahrzehntelang Journalist. Man hat es ja dann in den Nachrufen auch gesehen, ja, wo man sagt, was hat der alles für Ideen gehabt, was hat der alles gemacht. Und man darf nicht vergessen, er macht 1,5 bis 1,6 Millionen Menschen von 5 bis 9 Uhr in der Früh hervorragend Freude, Spaß, begleitet sie in den Weg, hat sie in den Weg begleitet zu einem Arbeitstag. Und das allein, ich wäre schon eine Erfolgsvieh wert.
Ja, nur wir machen okay, ich will jetzt gar nicht so lange auf Robert Kratke, weil er hat sich erinnert, einen Job so. Und lang gemacht. Und genau. Wobei Sie haben Nachruf gesagt, er lebt ja Gott sei Dank noch Abschied.
Nein, ich habe es dann nicht.
Ja, genau. Ja. Trotzdem nochmal zurück zur Frage der Strukturen. Ich denke da immer an die neuen Landesdirektoren und die neuen Chefredakteure der Landesstudios. Braucht es das überhaupt noch? Und wozu diese wirklich sehr aufgeblasene föderale Struktur?
Also erst einmal sind die Landesstudios sehr lean. Ja, wir werden auch weiter sparen. Das ist immer das eine. Aber das zweite ist, Sie selber sind in einer Zeit, tätig, wo man weiß, regionaler Content ist King. Also von der Krone, vom chronikalen Bereich, vom Wetterbereich, vom Verkehrsbereich und so weiter und so fort, gibt es viele Bereiche, die in einer Zeitung auch geprintet entscheidend sind, gerade am Wochenende für das Leseverhalten der Leserinnen und Leser. Das heißt, ich bin ein absoluter Verfechter, wie auch mein Stellvertreter, der Gregor Schütze, für die Beibehaltung der Bundesländer. Und ich sage Ihnen auch, was noch wichtiger wäre. Die müssen mithelfen, die Bundesländer in diese Streaming-Bereiche hineinzukommen, weil nur dann, glaube ich, ist es wirklich so, dass die Menschen, die nicht im urbanen Bereich leben, auch teilhaben können, und das ist ja die wichtige Funktion der Landesstudios, teilhaben können an einem Leben, was sie in ihrem schweren Arbeitsumfeld, wir reden über Bergbauern, wir reden über Menschen, die am Feld arbeiten etc. auch, ja, dass die teilhaben können. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dafür zahlen sie auch Gebühr.
Aber vielleicht muss man das dann umdrehen und sagen, die Landesstudios müssen mehr tun, weil man hat ja immer aus dem Wasserkopf Wien das Gefühl, sie machen den Radiosender, den regionalen, und sie machen das Wien, Klagenfurt, Bundesland heute, ja, um 19 Uhr und that's it. Ja. Das heißt, vielleicht muss man es einfach mal umdrehen. Ja.
Ich werde, darf ich nur kurz unterbrechen, ich werde bei Ihnen, aber da wissen Sie auch, das ist natürlich ein gefährliches Spiel. Ich würde sofort Ihnen zustimmen, nur wir sind halt auch per Gesetz, was betrifft Online und Sonstiges, halt relativ limitiert. Das ist halt das Problem.
Eine konkrete Frage, Ihr Kollege, um ihn noch ein letztes Mal zu erwähnen, der Stellvertreter, hat erst gerade vorgeschlagen, die Doppelmoderation der ZIP 1, also vorgeschlagen, er hat sie in Frage gestellt. Wie sehen Sie das? Auch aus Spargründen.
Sozusagen. Ich finde, man sollte alle Ideen, und ich mag meinen Stellvertreter, weil der Gregor Schütze und ich lange befreundet sind, ich finde, das ist eine Idee, die man durchaus aufnehmen kann.
Okay. Wenn Sie an den August 2026 denken, was fällt Ihnen da als erstes ein?
Hoffentlich ein schöner Sommer.
Gut, also Sie denken noch nicht an den Tag, an dem wahrscheinlich in der ersten Monatshälfte der neue Generaldirektor gewählt werden muss oder bestimmt werden muss.
Nein, denke ich nicht, weil dieser Geschäftsführer arbeitet hervorragend und soll arbeiten bis zum letzten Tag.
Das heißt, Roland Weißmann ist der richtige Generaldirektor für den ORF auch weiterhin?
Das habe ich nicht gesagt. Ich hoffe ja, und das, glaube ich, hoffen alle am österreichischen Medienmarkt, auch er selber, weil Konkurrenz macht besser, dass sich möglichst viele anbieten, Generaldirektor des ORF zu werden.
Vielleicht wäre es ja auch mal Zeit für einen deutschen Medienmanager, Medienmanagerin, die zum Beispiel schon mit der ARD oder dem ZDF gewerkt hat.
Oder bei der ProSieben-Gruppe.
Mhm. Zum Beispiel, genau.
Aber wir beide wüssten ein super Name-Dropping. Ich kann es sagen, als Stiftungsratsvorsitzender, der dann auch diese Entscheidung strukturieren soll. Mhm. Ja, ich habe immer gesagt, das kann man nachlesen, möglichst viele sollen sich bewerben. Ich kann jedem Einzelnen garantieren, ich werde mit ihm und mit ihr Gespräche führen. Wir werden schauen, dass wir eine vernünftige Zukunftsvision entwickeln für den ORF. Und jeder soll sich bewerben. Der ORF ist es wert, dass sich möglichst viele Kandidaten bewerben werden.
Ihre Rolle ist ja wichtig, das wissen vielleicht nicht alle, denn die Stimme des Vorsitzenden entscheidet dann beim Stimmengleichstand im Stiftungsrat unter anderem eben auch über die Direktion, die gesamte Bestellung. Ist ja nicht nur der Generaldirektor, sondern auch das Board, das er sich dann damit aussucht. Kurze zwei Fragen noch, wie wird der ORF in 5 Jahren aussehen? Sie haben gerade gesagt, eine Zukunftsvision des ORF bauen. Wie würde das Ihrer Meinung nach aussehen?
Er wird im Streaming-Bereich auf jeden Fall die Netflixe und sonstige weit abhängen. Das ist meine Zukunftsvision. Wir werden mit den Printmedien und mit den anderen Marktteilnehmern ein engeres, verzahnteres, gemeinsames Zusammenarbeiten führen müssen und führen wollen. Das ist mein extremer Wille, auch in allen Stiftungsratssitzungen, auch zu der Direktion hin. Wir müssen gemeinsam denken. Es ist dieses Barrierenaufbauen, dieses Inseldenken will ich nicht und das muss man aufbrechen. Da werde ich einen großen Beitrag und großen Druck auch aufbauen. Und das Dritte ist, was ich glaube, was neben der Streaming, dass wir Nummer eins und die anderen abhängen, ist das Nächste, dass und die Zusammenarbeit ist das Nächste, dass wir die bestausgebildetsten Journalisten haben, die dann in der ganzen Welt, in ganz Europa sich vervielfältigen und auch dort wirklich eine Chance haben, österreichische Logik, österreichische Ideenreichtum auch dort umzusetzen. Das ist mein fester Wille und ich sage Ihnen, wir haben am österreichischen Medienmarkt nicht nur zurückgedacht an Hugo Portisch etc., unfassbare, tolle Journalisten und die müssen auch immer wieder wechseln, ORF zu Printmedien, Printmedien zum ORF und insgesamt nach Deutschland etc. Sie wissen, wir haben eine Erfolgsgeschichte im deutschen Markt mit Gerhard Zeiler, mit vielen anderen, die wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet haben.
Gut, und wenn Sie den Stiftungsrat und den Publikumsrat ansehen in 5 Jahren, wie wird der dann aussehen?
Ich glaube,
unverändert 35 Köpfe im einen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, er wird schlanker werden, er wird noch inhaltlicher ausgerichtet sein und das finde ich auch gut. Aber im Prinzip ist jetzt an dem Gesetz festzuhalten, das war ein schnelles Gesetz, wir werden hier einen Beitrag leisten und ich kann Ihnen garantieren, wie ich schon oft gesagt habe, dieser Stiftungsrat, und dafür werde ich der Garant sein, wird die beste Lösung für die Zukunft des ORF suchen. Wir haben eine gute Expertise im Stiftungsrat und wir werden einen Generaldirektor, eine Direktion haben oder eine Generaldirektorin haben, die den ORF und seine Mitarbeiter in eine gute Zukunft führt.
Lieber Herr Lederer, danke, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Das war Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse vom 10. September. Und einige Infos gibt es zum Thema noch. Heute findet eine Pressekonferenz von Heinz Lederer statt im Vorfeld der ersten regulären Arbeitssitzung des neu konstituierten Stiftungsrates morgen am 11. September. Diese Pressekonferenz besucht meine Kollegin Isabella Wallnöfer. Auch beim Stiftungsrat wird sie dabei sein und darüber berichten. Und parallel dazu hat sich Heide Rampetzreiter, unsere Kollegin, die Programmvorschau des ORF angesehen und wird uns verraten, was es da alles Spannendes im nächsten Jahr zu sehen und zu hören geben wird. Wir versprechen außerdem, dass wir am ORF dranbleiben und demnächst auch die in unserem gerade gehörten Gespräch mehrfach erwähnten anderen Stiftungsräte Gregor Schütze und Leonard Dobusch demnächst zu uns in den Podcast einladen werden. Zum Schluss habe ich noch eine ganz andere Bitte. Damit dieser Podcast weiter wächst, brauchen wir Ihre Hilfe. Abonnieren Sie, was wichtig ist, im Streamer Ihrer Wahl. Hinterlassen Sie uns ein Like oder einen Kommentar, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Oder schreiben Sie uns ganz direkt in unser Postfach podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Clemens Patek. Auf bald!